Die koreanische Schriftstellerin Han Kang ist dieses Jahr auf einen Schlag weltberühmt geworden. Sie hat den Literaturnobelpreis bekommen für ihren zärtlichen und gleichzeitig brutalen Stil, wie es da hieß. Und wir besprechen jetzt den neuesten Roman von Han Kang, ein Buch über ein Kapitel der koreanischen Geschichte, das lange totgeschwiegen worden ist. Unmöglicher Abschied heißt das neue Buch. Und zu diesem einen Buch hören wir jetzt zwei Stimmen von unseren zwei Literaturkritikern, Anne-Dore Krohn und Jörg Meldau, die beide das Buch gelesen haben, aber noch nicht wissen, was die andere Person darüber denkt. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Hallo, hallo.
Hallo, guten Morgen.
Hallo. Bei einer Nobelpreisträgerin sind die Ansprüche natürlich hoch. Vielleicht zum Einstieg mal ganz kurz, Anne-Dore, wurden deine Erwartungen insgesamt erfüllt oder enttäuscht?
Erwartungen erfüllt. Ich würde es auch auf jeden Fall zuraten, dieses Buch zu lesen, aber mit leisen Einschränkungen, darauf kommen wir aber noch.
Und Jörg, wie ist dein Gesamteindruck?
Ich fand es sehr beeindruckend und auch ergreifend in der Art und Weise, wie sie Gewalt darstellt und in die koreanische Geschichte eintaucht. Habe aber doch einige literarische Einwände, würde ich es noch nicht mal nennen, aber doch Zweifel und Fragen, ob das alles auch so wirklich aufgeht, wie sie das denkt.
Dann bin ich gleich gespannt, was ihr sagt. Erstmal, was ist das denn für eine Geschichte? Also was erzählt Han Kang in ihrem Buch hier?
Also es geht um zwei Frauen. Die eine heißt Honga und die ist am Anfang dieses Buches in einer sehr in einer Endzeitstimmung. Also die hat Kontakt abgebrochen zu ihrer Familie. Sie lebt in der Nähe von Seoul in einer kleinen Wohnung. Man weiß nicht so richtig, was mit der los ist. Es klingt nach einer sehr schwer depressiven Phase. Sie schreibt jeden Tag einen neuen Abschiedsbrief. Und dann bekommt sie in diese Phase hinein eine Nachricht von einer guten Freundin in Seoul. Und die sagt, komm schnell her. Und dann besucht sie sie im Krankenhaus. Und die hat sich verletzt. Die ist Schreinerin, inzwischen früher Dokumentarfilmerin. Und diese Freundin bittet sie, dass sie doch bitte auf die Insel Jeju fährt und dort den Vogel füttert bzw. tränkt, damit dieser nicht stirbt. Das ist so die Rahmenhandlung. Mhm. Das Buch ist in drei Teile geteilt und es ist zentral immer der Schnee, ein Schneesturm. Also diese Honga kommt auf Jeju an, gerät in einen sehr tiefen Schneesturm. Man weiß nicht so wirklich, ob sie dann tatsächlich das Haus erreicht oder ist das dann schon ein Traum. Es ist alles in so einer ganz traumartigen Atmosphäre. Mhm. Und am Ende ist es eine Geschichte über Freundschaft, aber vor allem auch, und das hat Jörg Margenau eben auch schon erwähnt, es geht ganz stark um die koreanische Vergangenheit und insbesondere um ein grausames Kapitel, das ich vorher noch nicht so kannte. Das war mir wirklich neu und zwar wurden 1948 auf der Insel Jeju ganz im Süden wurden ungefähr 30.000, man weiß es nicht genau, vielleicht bis zu 60.000 Zivilisten ermordet, wegen angeblich kommunistischer Tendenzen. Und das war ein Kapitel, das ganz lange verschwiegen wurde.
Weil es auch im Auftrag der Regierung passiert ist, ne? Damals. Jörg, wie ist deine Perspektive vielleicht auch auf dieses Geschehen? Wie schreibt Han Kang darüber, über das, was damals passiert ist?
Ja, das ist ja, man driftet da so rein in das Geschehen. Das Buch fängt eigentlich in der Sommerhitze an. Da kann die Ich-Erzählerin sich vor Hitze gar nicht retten und die Klimaanlage fällt aus. Und dann fängt es aber wenig später schon an zu schneien, als sie die Freundin im Krankenhaus besucht und hört dann eigentlich nie wieder auf zu schneien. Und der Schneefall ist eines der zentralen Motive oder Metaphern in diesem Buch. Das ist so ein bisschen überquillt auch von Metaphern. Es gibt Kerzenlicht, es gibt den Schneefall, es gibt Blut immer wieder und zentral eben diese Reise der Ich-Figur, die für meinen Geschmack etwas unausgeführt bleibt. Das ist eine Figur, die zunächst sehr stark an Han Kang selbst angelehnt ist. Und das hat sie auch in ihrer Nobelpreisrede gesagt, dass der Traum, mit dem das Buch beginnt, ein Traum war, den sie selbst hatte und wo sie gleich wusste, so soll mein nächster Roman anfangen. Das ist ein Traum, in dem diese Ich-Erzählerin in einer Landschaft steht aus schwarzen Baumstämmen, Dümpfen, auch da schneit es dann und das Wasser des Meeres kommt aber immer höher und das ist irgendwie ein Friedhof und alles sehr bedrohlich und sie möchte die Knochen und die Toten retten. Und dieses Bild ist dann zentral für den ganzen Roman, weil die beiden Freundinnen gemeinsam beschließen, wir wollen das als ein Mahnmal auf der Insel Jeju verwirklichen. Und vor allem die dann zur Schreinerin gewordene Dokumentarfilmerin in Seon heißt sie, macht sich das dann zu eigen. Und also diese Realisierung des Gedenkens ist eigentlich der zentrale Impuls, der den Roman in Gang und auch in Bewegung hält.
Also es ist wirklich ein sehr ergreifender Roman, in dem niemand verschont wird. Also nicht die Figuren, die werden nicht verschont, aber auch nicht wir Leserinnen und Leser, wir werden auch nicht verschont. Man liest das mit Ergriffenheit, man liest das wirklich auch schockiert. Also so traumartig vieles beschrieben ist und auch in so einer poetischen, ich sag jetzt mal bewusst, Gewolltheit, manchmal ist es mir auch ein bisschen zu dick aufgetragen, so detailliert und glasklar sind aber diese Gewaltszenen beschrieben. Und das steht natürlich dann vom Empfinden in einem krassen Kontrast. Also wo sie ganz klar ist, Han Kang, ist eben bei diesen Gewaltszenen. Das macht es natürlich umso nachdrücklicher.
Das ist aber auch so ein bisschen das Problem dieses Buches, dass die Gewaltszenen genauso in einem poetischen Tonfall erzählt werden oder auch als Traum erzählt werden. Die sind einerseits wahnsinnig stark, auch in der Motivik. Da sind zum Beispiel die zwei Kinder, also die Mutter von In Seon, die mit ihrer Schwester das Totenfeld absucht nach Familienangehörigen. Und auch da schneit es. Und sie müssen dann die Gesichter dieser Toten vom Schnee und vom Eis befreien, um sie überhaupt zu erkennen. Das ist ein Kindheitserlebnis, das diese Mutter ihr ganzes Leben nicht mehr loslässt. Und schon deshalb ist der Schneefall, der dann in diesem Buch einsetzt und nie wieder aufhört, auch doppelt konnotiert. Schnee steht dann einerseits für, er deckt alles zu, er steht für die Stille, auch für den Tod. Und andererseits steht er aber auch eben nicht für das Verdrängte, sondern für die Erinnerung, für das, was sich nicht beschweigen lässt, sondern was in dieser Kälte immer wieder zum Vorschein kommt. Und wie da Motive fein gearbeitet sind in diesem Buch, das ist einerseits sehr beeindruckend und andererseits wie das immer so ein bisschen überplakativ, wie sie das macht.
Ja, das ist
ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, Anne-Dore.
Ja, also unbedingt. Dieses Freilegen, nicht nur buchstäblich der Gesichter der Toten unter dem Schnee, sondern auch buchstäblich, wie die Geschichte freigelegt wird. Das ist schon wirklich etwas dick aufgetragen. Ich muss aber sagen, ich glaube, wir dürfen es uns nicht zu leicht machen, weil wir reden hier von einem Buch, das wir in einer Übersetzung gelesen haben von Ki Hyang Lee, die alle Bücher von Han Kang ins Deutsche überträgt. Und ich zumindest kenne mich mit der koreanischen Sprache nicht aus. Deswegen kann ich da, glaube ich, schwer beurteilen, inwiefern das eine Übersetzungsgeschichte ist oder inwiefern Han Kang tatsächlich sich so ausdrückt, inwiefern auch vielleicht Bilder in der koreanischen Sprache weniger abgegriffen sind als bei uns. Also mir läuft es schon so ein bisschen, mir stößt es auf, wenn ich lese, meine Stirn droht zu bersten, mir sitzt der Schock in den Gliedern und es durchläuft mich eiskalt oder bei Wut spürt sie einen Feuerball in der Brust. Das sind alles Sätze, Formulierungen, die würden wir wahrscheinlich eher rausredigieren oder würden sie zumindest nicht als literarisch innovativ oder hochwertig bewerten. Aber wie gesagt, ich glaube, wir müssen hier aufpassen, weil es ja um eine Übersetzung sich handelt. Und dann ist eben die koreanische Sprache eine andere. Und viele Bedeutungen sind anders. Allein die Farbe Weiß. Sie hat ja auch ein Buch geschrieben mit dem Namen Weiß. Das ist sehr autobiografisch. Da geht es auch um Verlust, um Trauer, um Tod. Da beschreibt sie, dass ihre ältere Schwester nur wenige Stunden gelebt hat, lange bevor Han Kang selbst geboren wurde. Und Weiß ist in Korea auch die Farbe der Trauer. Also da schwingt, glaube ich, ganz viel Bedeutungsraum mit. Und ich habe so ein bisschen schon geahnt, dass Jörg Mau genau sagen wird, das ist mir alles ein bisschen zu übersymbolisch, etwas zu dick aufgetragen. Ich muss sagen, mir ging es auch so. Ich habe aber den Eindruck, wir sollten das verzeihen, weil dieses Buch ist ungeheuer politisch. Es hat eine wahnsinnige politische Wucht. Han Kang ist eine politische Autorin. Die beschäftigt sich mit Gleichberechtigung der Frau, Stellung der Frau und mit historischen Traumata der koreanischen Gesellschaft. Und das ist einfach nicht nur politisch wirklich relevant, was sie hier tut, sondern ich finde auch, dass hier eine Erzählerin am Werk ist, die ungeheuer großartig konstruieren kann. Es gibt viele, viele Ebenen. Es gibt zum Beispiel auch Zeitzeugenberichte. Und all diese Ebenen schieben sich ineinander. Man muss sich immer wieder neu orientieren. Und das sehe ich als eine ganz große Stärke des Romans.
Das klingt wie
da
sowas.
Schließe ich mich eigentlich voll an. Ja, also ich habe da gar nicht jetzt das so vorwurfsvoll gemeint, sondern ich bin da auch durchaus mit viel Bewunderung diesem Buch gegenüber. Der Einwand ist einerseits diese etwas zu starke Übersymbolisierung und ich glaube nicht, dass das an der Übersetzung liegt, die aber auch andererseits wahnsinnig gelungen sein kann. Zum Beispiel dieses Motiv, dass die Mutter als kleines Kind einen Säugling versucht zu retten, der Schusswunden hat und ihm ihren eigenen blutenden Finger in den Mund steckt, um ihn mit Blut zu versorgen. Und dieses Motiv dann des Blutens und des blutenden Fingers taucht dann wieder auf bei der Schreinerin, die sich die Finger abgesägt hat und blutet. Also das Blut der historischen Wunde, das nicht versiegt, was da auch zur Sprache kommt. Aber das ist dezent gemacht, das merkt man nicht sofort. Also das kann sie wirklich gut. Ein anderer Einwand ist eher, dass man so ein bisschen, aber das liegt wieder wahrscheinlich auch an der kulturellen Differenz, dass ich immer auch nachschlagen musste gleichzeitig, was passierte da eigentlich wirklich? Wer hat da wen umgebracht und warum? Und dieses Massaker auf Jeju ist auch, wenn man jetzt so die verschiedenen Artikel im Internet liest, gar nicht so eindeutig, wer da warum umgebracht wurde. Waren es tatsächlich Kommunisten? Waren es Leute, die eigentlich nur einen Bauernaufstand gemacht haben? Wie viele waren es wirklich? Das ist ein Thema, das in der koreanischen Gesellschaft offenbar sehr, sehr lange beschwiegen wurde und deshalb ist dieses Buch schon verdienstvoll genug. Es ist aber ein Thema, das in diesem Roman in der Poetisierung zwar zur Sprache kommt, aber gleichzeitig auch ganz viele Fragen aufwirft, die man dann sozusagen buchextern für sich selber beantworten muss. Aber auch das ist kein Vorwurf gegenüber des Buchs, sondern eher eine Aufforderung, die Han Kang auch stellt. Beschäftigt euch damit und geht vielleicht weiter, als ich das jetzt hier in meiner Sprache tun kann. Da geht es eher um die Darstellung der Gewalt an und für sich als um die Darstellung der historischen Hintergründe. Und da muss man dann halt ein bisschen selber weiter nachforschen.
Das klingt nach einer total spannenden Mischung aus so super konkret und ja fast schon dokumentarisch, wenn ihr von Zeitzeugen sprecht und dann trotzdem viel Poesie und Traum und so Zwischenwelten. Anne Doro Krohn und Jörg Margenau mit ihren beiden Perspektiven, die jetzt gar nicht so unterschiedlich waren zum Schluss, über Han Kangs neues Buch Unmöglicher Abschied aus dem Koreanischen von Ki Young Lee ist erschienen im Aufbau Verlag, kostet 24 Euro. Und ich bedanke mich für diese zwei Stimmen zu dem einen Buch hier auf Radio 3.
Gerne.